Ich glaube, jeder von uns wird am Anfang dieser Jugendbibeltage den Hefter vor sich aufgeschlagen haben, sich den Stundenplan angesehen haben, sich einen Überblick verschafft haben über die einzelnen Unterrichtsstunden. Und wenn dann der Blick auf den Freitag gefallen ist, auf diese letzte Stunde, dann mag vielleicht auch der Gedanke da gewesen sein, na, das bis dahin dauert es noch ein bisschen. Wir wollen jetzt erstmal genießen und an die letzte Stunde als solches denken wir noch nicht. Aber ich selbst bin eigentlich immer wieder erstaunt, gerade dann, wenn man diese Zeiten des Segens erfährt, wie schnell diese Zeit eigentlich vergeht. Und an und für sich ist es ein sehr gutes Zeichen, wenn diese Zeit schnell vergeht, denn das zeugt davon, dass wir wirklich dabei sind, das zeugt davon, dass wir diese Zeit genießen, das zeugt davon, dass wir wünschen, dass diese Zeit gar nicht zu Ende geht, dass sie weitergeht. Und wisst ihr, ich darf hier im Namen der Brüder sprechen, das erfüllt uns auch wirklich mit einer Dankbarkeit Gott gegenüber, aber ich möchte das auch ganz bewusst sagen, einer Dankbarkeit euch gegenüber, dass ihr mit einem solch Verlangen hierher gekommen seid, mit einem so aufrichtigen und ernsten Verlangen hierher gekommen seid, diese Jugendbibeltage zu erleben, dass man es euch abgespürt hat, eure Aufmerksamkeit, diese Ruhe, die Gott uns einfach geschenkt hat, auch innerhalb dieser Stunden, dass wir versucht haben, uns an die Zeiten zu halten, dass es einfach eine schöne und gesegnete Zeit war. Und das ist ein besonderer Segen, den wir erleben dürfen. Und wisst ihr, dadurch ehren wir auch Gott. Dadurch ehren wir Gott, indem wir vor ihm stille sind und indem wir mit einem Verlangen zu ihm kommen und darauf warten, was Gott uns zu sagen hat. Und ich bin so dankbar, dass Gott in dieser Woche einfach etwas Gesamtes gewirkt hat. Das beeindruckt mich immer wieder ganz tief. Wenn wir an die Morgenandachten denken, die wir nicht miteinander abgesprochen haben, wenn wir an die einzelnen Themen denken, ihr merkt das ja selber auch, dass einer auf das andere Thema nochmal zurückgreift. Da werden Vorkehrungen oder da wird durch ein Thema schon der Grundstein für ein nächstes gelegt und ich bin einfach so dankbar dafür. Und wir wollen Gott ganz besonders dafür danken und wir werden später, ja, wenn Gott das so lenkt, vorgesehen ist es, auch noch eine besondere Stunde dafür haben, eine Abschlussandacht, wo wir diesen Dank Gott gegenüber noch einmal zum Ausdruck bringen können. Aber jetzt wollen wir unsere Gedanken noch einmal sammeln auf dieses Thema, das wir für diese letzte Stunde vorgesehen haben, das da lautet, der Überwinder. Ich lese eigentlich sehr gerne die Abschiedsreden Jesu, die wir in den Johannesevangelium niedergeschrieben haben und wo Jesus sich eigentlich ganz gezielt an seine Jünger wendet. Ganz gezielt an die in seiner engsten Umgebung. Denn in diesen Abschiedsreden, da gibt ihnen der Herr Jesus eine so unbeschreibliche Tiefe mit, einen Trost mit für ihr Leben, für ihren Auftrag in der Zeit, wenn er gestorben ist, auferstanden ist und dann wieder zum Vater gegangen ist. Er stellt ihnen Dinge in Aussicht, die sie erleben werden. Er macht ihnen klar, dass sie nicht alleine bleiben. Er ermutigt sie und ich kann uns das nur empfehlen, fangt einfach mal an, Johannes 14 und dann bis Johannes 17, diese Kapitel einfach mal durchzulesen. Lest sie einfach mal am Stück durch und versucht diese Fülle der Gedanken einfach zu erkennen. Fangt an, dann abschnittweise durchzulesen. Und ich möchte einleitend hier einen Gedanken herausnehmen. Da sagt Jesus in Johannes 16, Vers 33, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Hier fällt dieser Gedanke auf, es sind sicherlich mehrere, aber dass Jesus sagt, In der Welt habt ihr Angst. Und ich habe mich gefragt, worin liegt diese Angst, die Jesus hier meint? Wovor hatten die Jünger denn Angst gehabt? Sie sagen ja kurz davor, dass sie verstanden haben, was Jesus gesagt hat. Dass er leiden wird müssen und dass er zum Vater kommt, dass seine letzte Stunde kommt. Und Jesus sagt jetzt, in der Welt habt ihr Angst. Ich glaube, eine Sorge, die die Jünger hatten, war die, wie kommen wir alleine durch? Wir waren jetzt 3 Jahre mit Jesus zusammen. Wir haben sein Wirken erlebt. Wir haben gemerkt, wie er uns mit Kraft ausgerüstet hat, wie wir durch seine Kraft, durch seinen Auftrag gegangen sind. Und jetzt sagt Jesus, dass er zum Vater geht und sie zurücklässt. Wird das nicht ihre Hauptsorge gewesen sein? Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus gibt ihnen einen kleinen Ausblick in das Zukünftige. Denn wenn wir den vorhergehenden Vers lesen, da heißt es, Vers 32, siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich allein lasset. Jesus gibt ihnen einen Ausblick auf seine Kreuzigung. Und ich glaube, Jesus hat auch an sein Ringen im Garten Gethsemane gedacht. Und wisst ihr, ich glaube, Jesus hat auch daran gedacht, als er am Kreuz hing und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Alleinsein, was Jesus am Kreuz erlitten hat wegen unserer Sünde, weil Gott sich von ihm abwenden musste. Dieses hat Jesus so klar empfunden. Und mir scheint es, er wollte das den Jüngern sagen und bringt aber zum Ausdruck, aber ich bin nicht allein, auch wenn ihr mich verlassen werdet. Wir wissen ja, in Gethsemane, er bat die Jünger, dass sie mit ihm ringen sollten. Sie sind eingeschlafen, sie haben nicht durchgehalten. Aber Jesus sagt, ich bin nicht allein, der Vater ist mit mir. Oder der Vater ist bei mir. Und wisst ihr, ich glaube, das ist es, oder das ist der Gedanke, den Jesus dann auch seinen Jüngern mitgeben wollte. Denn er sagt, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und Jesus wollte sagen, ich bin nicht allein, der Vater ist mit mir. Und deswegen sollten die Jünger getrost sein, denn sie blieben nicht allein, sondern der Vater ist ja auch mit ihnen. Und wir wissen ja von der Bibelstelle, wo Jesus sagt, dass er bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Und deswegen sollen wir keine Angst haben. Und eine englische Übersetzung sagt an dieser Stelle, wo Jesus hier sagt, seid getrost, sie bringt das so zum Ausdruck, seid guten Mutes, seid mutig. Ich habe die Welt überwunden. Und ihr werdet sie auch überwinden, denn ihr seid nicht allein. Denn der Tröster, der Heilige Geist, wurde ihnen verheißen, und auch Gott der Vater und auch Jesus selbst ist alle Tage bei ihnen bis an der Weltende. Und Jesus spricht ja hier von etwas Zukünftigem, von seiner Kreuzigung, und er sagt, dass er nicht alleine ist. Er spricht von dem Ereignis, das in der Zukunft liegt, aber er ergreift das schon. Und hier möchte ich uns einen kleinen Ausblick geben. Wie ist das möglich? Und da haben wir in 1. Johannes 5, Vers 4 die Antwort: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wisst ihr, wenn wir im Glauben wirklich erfassen können, wir sind nicht allein, Gott hat uns den Tröster gesandt. Und er ist bei uns alle Tage. Wenn wir das im Glauben ergreifen können, dann dürfen wir diese Verheißung für uns in Anspruch nehmen. Seid getrost, seid guten Mutes. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Und auch wir werden zu Überwindern. Und das möchte ich meinen kurzen Gedanken einfach voranstellen. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitete, schenkte Gott mir ein Bild. Und zwar das Bild eines Hürdenläufers. Wisst ihr, diese Hürdenläufer, die stehen ja in einem Wettkampf. Gerade oder vor ein paar Tagen, Wochen, hat ja die Olympiade begonnen. Und dort messen sich die Besten der Besten. Und die Bibel nimmt ja auch Bezug auf Wettkämpfen, auf Wettläufe. Und wisst ihr, die Hürdenläufer, die stehen alle am Start. Es gibt einen Anfang. Und bei vielen von euch, und ich wünschte bei jedem von euch, bevor ihr diesen Platz verlässt, hat es einen Anfang gegeben im Gottdienen. Und dann fangen sie an zu laufen. Jeder hat das eigene Ziel vor Augen. Jeder möchte der Erste sein. Und wisst ihr, sie laufen ein Stückchen gerade und dann steht die erste Hürde. Und jeder von ihnen muss diese Hürde nehmen. Sie nehmen Anlauf, sie springen über diese Hürde rüber und dann geht es wieder gerade. Und dann kommt die nächste Hürde. Und wisst ihr, ich glaube, das ist es auch, was wir als Überwinder leben müssen. Gott gibt uns Zeiten, wo wir laufen können in der Kraft. Und dann mag es Situationen in unserem Leben geben, wo wir vielleicht besondere Versuchungen haben, wo wir besondere Anfechtungen haben, wir werden noch darauf kommen, wo es einfach scheint, dass wir schwach werden wollen. Da gibt es etwas, das wir überwinden müssen. Aber wisst ihr, wir wollen es so machen wie der Hürdenläufer. Er nimmt Anlauf, er nutzt die Gerade. Und dann, diese Hürde vor Augen, springt er drüber. Der läuft weiter. Und er fürchtet sich auch nicht vor der nächsten Hürde. Läuft darauf zu, springt drüber. Und wisst ihr, dann gibt es welche, die fangen an, laufen und die bleiben an einer Hürde hängen. Vielleicht mit der Zehenspitze, der Fußspitze. Dann mag einer ins Stolpern kommen, die Hürde fällt, aber wisst ihr, er selber läuft weiter. Er findet wieder den richtigen Rhythmus, weil er hat das Ziel vor Augen. Er läuft noch mit. Und wisst ihr, das soll euch nicht entmutigen, wenn ihr Situationen in eurem Leben erlebt. Und wisst ihr, unser Glaubensleben ist ein Kampfesleben. Paulus sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Und Paulus hat Situationen in seinem Leben gehabt, wo sein Glaube geprüft wurde. Und auch Timotheus hat dieses gehabt. Und die Glaubenshelden haben dieses gehabt. Und wisst ihr, ihr werdet Situationen in eurem Leben haben, wo ihr im Glauben geprüft werdet. Und wo Gott euch auch zeigen wird, Mensch, an dieser Stelle hättest du besser handeln können. Sieh mal, ich wollte eigentlich, dass du diesen Weg gehst. Du hast da noch etwas anderes dabei gehabt. Aber wisst ihr, wir sollen da nicht fallen und liegen bleiben und uns entmutigen lassen. Und wenn du eine Hürde reißt, dann lauf weiter. Komm mit dieser gerissenen Hürde zu Gott und lass dich von ihm ermutigen und laufe weiter. Und ich möchte uns an der Stelle ganz klar sagen, ich meine hier nicht mit diesen Hürden, dass das Sünden in unserem Leben sind. Dass uns Sünden zu diesen Hürden werden, das meine ich nicht damit. Unser Glaubensleben ist ein Siegesleben. Gott fordert das von uns und Gott fordert von uns nichts Unmögliches. Aber Satan hat so viele Möglichkeiten, so viele Wege, uns zu versuchen. Er hat vor Jesus nicht Halt gemacht, er wird vor euch nicht Halt machen. Wir sprachen gestern am Tisch mit den Brüdern darüber, dass Satan heute ja schon anfängt, in frühesten Kindertagen die Kinder zu beeinflussen. Und wisst ihr, es ist eine Not, wie viele Kinder es in dieser Zeit, in dieser Welt gibt, die schwer erziehbar sind, die seelische Probleme haben, die psychische Probleme haben, die einfach krank sind. Und wisst ihr, ich glaube, es ist auch dieser Tatsache geschuldet, dass Satan schon so frühzeitig und so massiv mit so grausamen Dingen auf sie hereinstürzt, dass sie mit ihrem Leben einfach nicht zurechtkommen. Ich glaube, ich sagte das im letzten Jahr nur als ein Beispiel. Bis ein Kind, ich glaube, in die Grundschule kommt, hat es, ich muss die Zahl jetzt als circa nennen, aber ich habe eine Zahl von 8000 Morden im Kopf, die dieses Kind im Fernsehen, Computerspiel oder was auch immer sieht. Bis zum Einschulungsalter, durch Fernsehen, durch Medien, was immer das ist. Stell dir das einmal vor, wie grausam das ist für ein Kind. Und wer ist das, wer gibt das, wodurch? Wisst ihr, Gott will uns zu Überwindern machen. Und Gott will, dass wir ans Ziel kommen. Und darum geht es, dass jeder von uns ans Ziel kommt. Es ist Gottes Wille, dass wir Überwinder sind. Denn wir sind dazu berufen, dass wir das ewige Leben ererben sollen. Paulus schreibt es an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 12. Da heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Ihr lieben jungen Menschen, jeder einzelne von uns, die wir heute hier sind, wir sind dazu berufen, das ewige Leben zu ergreifen, zu ererben. Gott will es uns in der Herrlichkeit geben. Aber dazu sollen wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und deswegen sind wir auch dazu berufen, Überwinder zu sein. Wir sind dazu berufen, von der Sünde frei zu leben. Wir sollen einen guten Kampf kämpfen und die Lüste der Jugend fliehen. Schreibt euch auf Galater Kapitel 5, Vers 13. Da heißt es, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Freiheit von der Sünde, von Gebundenheiten. Allein sehet zu, dass ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Raum gebet, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wir sind zur Freiheit berufen. Freiheit von der Sünde. Und wisst ihr, wenn Gott uns dazu beruft, wenn Jesus uns dazu beruft, dann will er uns auch zu solchen Menschen machen. Dann wird er uns auch zu solchen Menschen machen. Was wäre das für ein ungerechter Gott, wenn er das von uns erwartet und uns das nicht geben würde oder nicht geben könnte. Und deswegen heißt es in Johannes 15, Vers 5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn, um dieser Überwinder zu sein. Aber worum geht es eigentlich, wenn wir davon sprechen, Überwinder zu sein? Schlagt mal bitte mit mir auf Galater Kapitel 5. Und wir wollen hier zunächst die Verse 16 und 17 lesen. Hier heißt es: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind widereinander, dass ihr nicht das tut, was ihr tun wollt. Paulus stellt uns hier vor Augen, worum es in diesem Kampf eigentlich geht. Das Fleisch wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Was ist unser Fleisch? Die Neue Genfer Übersetzung, sie sagt an der Stelle, unsere menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Neigungen, mit ihren Wünschen, die menschliche Natur, gegen den Geist Gottes. Und so ist die menschliche Natur gegen den Geist Gottes, und der Geist Gottes aber richtet sich gegen die menschliche Natur. Und diese Dinge wirken gegeneinander. Jetzt steht hier aber, dass ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Ihr Lieben, was heißt das jetzt? Ist das der Zustand unseres Glaubenskampfes? Ist es das, was wir als oder unter Überwindern verstehen? Heißt das, dass wir immer das tun werden, was wir nicht tun wollen? Römer 7 spricht ja auch davon, und manche trösten ihr Gewissen davon. Lest das zu Hause nach, schreibt euch das vielleicht einfach nur dieses Kapitel als Schriftstelle auf. Sie spricht auch davon, aber Römer 7 nie zusammenhanglos betrachten, sondern immer zusammen mit Römer 8. Wisst ihr, das ist nicht der Zustand, zu dem wir berufen sind, dass wir nicht das tun, was wir tun sollen oder tun wollen, sondern zu diesem Erscheinungsbild kommt es nur dann, wenn wir im Geist wandeln wollen, uns aber von unserer menschlichen Natur bestimmen lassen. Dann kommt es dazu, dass wir das tun, was wir nicht tun wollen. Aber umgedreht gilt das genauso, dass wenn wir uns von dem Geist Gottes leiten lassen, dann werden wir das tun, was unsere Natur des Menschen, unser Fleisch, was dieser nicht tun will. Und deswegen stehen diese beiden Dinge im Widerspruch. Und an dieser Stelle, da müssen wir überwinden. Und das heißt, wir sollen im Geist wandeln, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und darin liegt das Geheimnis. Vers 16. Wandelt im Geist. Und das ist der Sieg. So werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Galater 5, Vers 16. Und darin liegt unser Sieg. Und wisst ihr, ich bin auf ein so schönes Bild im Alten Testament gestoßen. Das hatte ich eigentlich nie so gesehen, aber als ich angefangen habe, über dieses Wort nachzudenken und auch ein wenig nachgeforscht habe, ich war so gesegnet davon, dass Gott uns im Alten Testament zeigt, wie dieser Kampf vonstatten geht, was für Waffen wir anwenden müssen. Und wisst ihr, dass Gott uns den Sieg verheißen hat. Und ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam ein kleines Bibelstudium machen. Vielleicht hilft es uns auch für unseren Alltag, wie wir Gottes Wort lesen können und uns darin Dinge zeigen lassen können. Lasst uns einmal aufschlagen, 2. Mose Kapitel 17. Und lasst uns hier einmal die Verse 8 bis 16 lesen. Ruhig aus der Mitte, wer es aufgeschlagen hat, ein Vers nach den anderen. 2. Mose Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Dankeschön. Die Bibel schildert uns hier eine Kampfszene. Und zwar einen Kampf zwischen dem Volk Israel und Amalek. Als Bibelleser wisst ihr ja, was sich bis hierher ereignet hat. Israel ist unter die Knechtschaft Ägyptens gekommen. Mose wurde berufen, Israel aus Ägypten auszuführen. Mose erfüllt seinen Auftrag, führt das Volk aus. Sie gehen durch das Rote Meer hindurch. Sie kommen an eine Wasserquelle, die bitter ist. Mose oder Gott gibt ihnen daraus süßes Wasser, gibt Mose die Anleitung dafür. Gott gibt ihnen Wachteln und Manna. Gott sorgt für sie. Und jetzt bringt er sie an einen Ort, der heißt Raphidim. Und jetzt ist es interessant, die Namen der Bibel haben oftmals eine besondere Bedeutung. Und ich habe einmal nachgesehen und nachgeforscht, was hat es mit diesem Ort Raphidim eigentlich auf sich? Und die Bedeutung von diesem Wort lautet Lagerplätze, Ruhepunkte, Ebenen. Das heißt, das Volk Israel kam jetzt an einen Ruheort, an einen Lagerplatz. Sie sind eine ganze Reihe des Weges gezogen. Und ihr wisst ja, der Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer ist ein Schattenbild auf die Bekehrung. Ägypten, die Sünde hinter sich gelassen, durch das Rote Meer hindurch reingewaschen. Und jetzt kommen sie an einen Ort, an einen Ruheort, eine Lagerstätte. Sie haben manche Erfahrungen mit Gott gemacht. Gott hat sie gesegnet. Gott ist vorangegangen. Gott hat ihnen Wunder gezeigt. Herrliche Erlebnisse. Und wisst ihr, jetzt, als sie gerade an diesem Ruheort sind, da kommt Amalek. Interessant, wer ist Amalek? Ich habe mich schon manchmal gefragt, wofür haben wir diese ganzen Ahnenregister in der Bibel? Früher, ja. Aber wisst ihr, die sind wertvoll, Zusammenhänge zu erkennen. Amalek ist ein Enkel Esaus. Und jetzt ist die Frage, was wissen wir über Esau? Ihr kennt diese Geschichte ja. Esau ist der, der ein natürliches Bedürfnis hatte, kam von der Jagd nach Hause und da war ein Linsengericht zubereitet und er kommt zu Jakob und möchte dieses Linsengericht haben und er verkauft seinen Erstgeburtssegen im Austausch gegen das Linsengericht. Und Esau wird damit zu einem Bild für das Fleisch, für die Natur des Menschen. Er stillte seinen vorübergehenden Hunger damit, mit dem bleibenden Segen Gottes im Austausch dagegen. Und wird damit zu einem Sinnbild für den Kampf des Menschlichen, der menschlichen Natur gegen das Geistliche. Und jetzt halten wir noch einmal fest. Hier treten tritt Amalek als sein Enkel Esaus dem Volk Israel, das Gottesvolk ist, entgegen. Und ihr Lieben, jeder Einzelne von uns, wenn wir zu seinen Kindern geworden sind, gehören zu Gottes Volk. Und wir sind hiermit gemeint. Das heißt, in diesem Abschnitt, auf diesem Kriegsschauplatz zeigt Gott uns in einem Schattenbild, was in diesem Kampf vorgeht und wie wir diesen Kampf überwinden können. Und jetzt gibt es Dinge, die wir ins Auge fassen wollen, die uns vielleicht helfen können, diesen Kampf dieser menschlichen Natur in uns gegen die Natur des Geistes Gottes oder gegen den Geist Gottes, was uns vielleicht erkennen lässt, und ich wünsche das sehr, wann sie auftreten können, in welcher Art sie auftreten können und vor allen Dingen, was wir dagegen tun können. Wir können uns fragen, wann kam der Angriff Amaleks? Er kam nach dem Durchgang durch das Rote Meer. Wir sprachen über das neutestamentliche Sinnbild. Er kam aber auch, nachdem sie einige Prüfungen durchgemacht haben, einige Glaubensprüfungen, die sie aber durchringen konnten. Gott hat ihnen geholfen. Gott hat ihnen immer wieder gezeigt, dass er da ist. Das heißt, Gott führte ja sein Volk. Und doch dieser Kampf gegen diese menschliche Natur, der wird auch dann kommen, wenn wir Erlebnisse mit Gott machen, wenn Gott uns durch unser Glaubensleben führt, wenn wir Siege erringen. Das heißt nicht, dass wir unantastbar werden, sondern diese Kämpfe, diese Glaubenskämpfe, die werden uns immer wieder begegnen. Und wisst ihr, es scheint auch, dass das Volk Israel geschwächt war durch Zweifel. Denn in Vers 7, da heißt es, ist denn der Herr unter uns oder nicht? Seht mal, da haben sie dem Widersacher Raum geschenkt, dem Teufel, dem Einflüsterer. Ist denn Gott noch unter uns? Sie haben so viele Taten gesehen. Und das war der Zeitpunkt. Das sind alles Dinge, die geschehen sind, bevor dieser Angriff Amaleks letztendlich erfolgte. Aber wir wollen uns jetzt dem zuwenden, wie Israel diesen Feind überwinden konnte. Amalek. Und wisst ihr, Punkt 1, sie sind nicht geflohen, sondern sie stellten sich diesem Feind. Sie stellten sich diesem Feind entgegen in dem Bewusstsein, dass Gott ihnen helfen kann und helfen wird. Mose gab Josua den Auftrag, dass er in den Kampf gegen Amalek ziehen soll. Mose aber und Aaron und Hur, sie gingen auf die Spitze des Berges. Und was tat Mose auf diesem Berg? Mose fing an zu beten. Er hebt seine Hände empor gen Himmel und er fängt an zu beten für diesen Kampf, der sich unten im Tal ereignete. Und das Interessante ist ja, was uns die Bibel hier sagt. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand niederließ, da siegte Amalek. Und wisst ihr, das will uns zeigen, wenn wir aufhören zu beten, wenn wir aufgeben, dann werden wir überwunden werden. Wenn wir diesen Kampf nicht ernst nehmen, dann werden wir überwunden werden. Dann werden die finsteren Mächte an Stärke zunehmen. Das wird nicht weniger werden. Aber solange Mose die Arme gen Himmel aufhob, siegte Israel. Und das ist der Sieg, der uns verheißen ist, durch das Gebet. Wisst ihr, mir wird gerade bewusst, dass ich vorhin eine Sache vergessen habe. Ich möchte diese hier einflechten, weil sie hier passt. Vielleicht sollte sie hier hingehören. Ich fing vorhin an, von den Kindern zu erzählen, die schon ganz frühzeitig mit diesen grausamen Dingen sich belasten. Und wir sprachen mit den Brüdern am Tisch, dass eine Masche eine Methode Satans ist. Aber wir können diesen raffinierten Einfällen Satans nur eine Sache entgegensetzen. Und diese Sache ist, dass wir wachen und beten. Das ist die einzige Sache, gegen die Satan nichts ausrichten kann. Das ist die einzige Sache, wie wir Satan in die Flucht schlagen können. Dass wir wachsam sind, dass wir erkennen, wenn Versuchungen an uns herantreten, wenn unser natürlicher Mensch wieder mit seinen Eigenheiten, Neigungen und was immer das ist, wieder durchbrechen will. Das müssen wir erkennen. Und dass wir beten. Denn beten heißt siegen. Und das zeigt uns hier auch dieses Bild. Solange Mose seine Arme aufhob, siegte Israel. Und jetzt geschieht aber etwas, was völlig normal ist. Wisst ihr, der Kampf, der dauert so lange. Auch das ist ein interessanter Gedanke. Glaubenskämpfe, die dauern manchmal auch lange. Aber er dauert so lange, dass Mose schwach geworden ist. Seine Hände sind ihm müde geworden. Und Mose ist aber nicht allein gegangen. Da war noch Aaron und da war Hur. Und diese beiden übernehmen jetzt einen so wertvollen Dienst. Die sorgen dafür, dass Mose nicht aufhört zu beten. Da kommt einer an die rechte Seite, der andere an die linke Seite und greifen Mose unter die Arme und sorgen dadurch dafür, dass Mose weiter beten kann. Und ihr lieben jungen Leute, ich möchte euch das wirklich mitgeben. Sucht euch doch Freunde, die ihr mitnehmen könnt in euren Glaubenskampf. Wisst doch um liebe Menschen in eurer Umgebung, die einen guten geistlichen Stand haben, die eure Gebetshände stützen könnten. Wisst ihr, das muss nicht die ganze Jugend sein. Das sind ja manchmal ganz persönliche Probleme, die die menschliche Natur zeigen. Das sind vielleicht manchmal Dinge, die uns unangenehm sind. Das sind manchmal Dinge, über die wir vielleicht gar nicht sprechen möchten. Aber Mose nahm Aaron und Hur, zwei Leute. Und die stützten ihn. Und weißt du, lass dir von Gott zwei Leute zeigen, denen du dich anvertrauen kannst. Gute Freunde, mit denen du dich regelmäßig triffst, mit denen du dich zurückziehst und mit denen du Gemeinschaft hast, mit denen du betest und mit denen du sagst, weißt du was, die letzte Woche, die war für mich so schwer und der Teufel, der ficht, der kommt mit solchen Versuchungen an mich heran, der kämpft gegen mich. Und weißt du, dann sagt dir vielleicht dein Freund, deine Freundin, die sagt dir vielleicht, eine Schwester, ein Bruder im Glauben. Weißt du, ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Aber weißt du, wie ich das überwinden konnte? Sucht euch doch Freunde, die euch helfen, diesen Glaubenskampf durchzustehen, die mit euch gemeinsam beten. Und wisst ihr, euch, die ihr die seid, die Unterstützer sind, betet dafür, dass Gott euch Menschen zeigt, die Hilfe brauchen. Das ist mir in diesen Tagen so bewusst geworden und ich musste bei Gott um Vergebung bitten. Wisst ihr, wir sind umgeben von Menschen, die Hilfe brauchen. Und wir gehen an diesen Menschen vorbei, wir sehen sie nicht. Und ist es manchmal scheu? Wollen wir nicht als heilig erscheinen oder wollen wir nicht als die Starken erscheinen? Was hält uns davon ab, mal zu jemandem ranzugehen und zu sagen, Mensch, hör mal, wie geht's dir eigentlich? Irgendwie machst du mir einen traurigen Eindruck, betroffenen Eindruck. Ich habe dich lange nicht mehr beten gehört. Kann ich dir vielleicht helfen? Gibt's da etwas? Bitte lasst uns mit offenen Augen in unserer Jugendstunde sein, in den Gottesdiensten sein, dass wir gemeinsam Siege erringen können. Dann heißt es,
Vers 13. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch das Schwert des Schärfe. Und hier sehen wir das zweite Bild. Das erste Gebet und das zweite durch des Schwertes Schärfe. Ihr wisst doch, was dieses zweischneidige Schwert ist. Das wurde so oft zitiert in diesen Tagen. Hebräer 4, Vers 12. Nur sicher gehen. Ja, Hebräer 4, Vers 12. Wisst ihr, wenn Josua in der Lage war, durch das Gebet des Mose und durch das Schwert des Schärfe zu siegen, dann will uns das sagen, dass wir Gebet brauchen und Gottes Wort. Vielleicht wird euch bewusst, dass das auch Themen unserer letzten Jugendbibeltage waren. Aber wisst ihr, ich kann euch nichts Neues sagen. Das sind diese Waffen, die wir einsetzen müssen. Das Wort Gottes in unserem Kampf gegen die Natur des Menschen. Dass wir an dieser Stelle doch sattelfest werden in Gottes Wort. Wisst ihr, Gott will uns auch vorbereiten in unseren Andachten auf den nächsten Kampf. Und Gott will, dass wir uns Bibelstellen anstreichen. Gott will, dass wir über diese Bibelstellen nachdenken. Gott will, dass wir uns Gedanken darüber machen, was könnte das heißen. Und weißt du, Gott wird dich zu einer Zeit daran erinnern, wann du gerade dieses Wort brauchst, wenn du mit deinem Herzen mit ihm redest in der Stille. Sagst, Herr, wie kann ich hier überwinden? Und dann wird Gott dir diese Bibelstellen geben, die dir wichtig geworden sind, wo dir des Schwertes Schärfe bewusst geworden ist. Und das sind die Dinge, mit denen wir Siege erringen werden. Mit dem Schwert, mit dem Gebet und mit der Gebetsunterstützung. Lasst uns weitergehen. Vers 14, und der Herr sprach zu Mose, der Sieg ist jetzt errungen, Amalek ist besiegt. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehl's in die Ohren Josuas. Denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man sein nicht mehr gedenke. Das ist interessant, dass Gott sagt oder durch Mose spricht, befiehl's in die Ohren Josuas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Mose zu diesem Zeitpunkt schon bewusst war, wahrscheinlich eher nicht, aber Gott wusste ja, dass Josua das Volk Israel nach Kanaan führen wird. Und es gibt eine Parallelstelle, die hier ja aufgeführt ist, wir werden gleich noch dazu kommen, die uns zeigt, dass das Volk Israel Amalek wieder begegnete. Aber jetzt ist eine Sache, die mir wichtig geworden ist, und der Herr sprach zu Mose, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch. Weißt du, das Volk Israel hat hier einen Sieg errungen und sie sollten sich an diesen Sieg erinnern. Und ich möchte dir diesen Rat mitgeben, wenn du einen Glaubenssieg erringst, wenn es dir gelingt, gegen deine menschliche Natur zu siegen und im Geist zu wandeln, eine Hürde zu nehmen, dann halte das fest. Du kannst dir in deine Bibel, an einen Bibelvers, der dir geholfen hat, ein Datum schreiben. Du kannst dir vielleicht auch auf deinem Computer eine Datei anlegen, wo du diese Glaubenssiege festhältst. Schreibe sie in ein Buch. Das sind Denksteine Gottes. Wo du dich in der Stunde des Kampfes erinnern kannst, wo und wodurch Gott Siege gegeben hat. Und es war Gott wichtig gewesen, dass es dem Josua weitergegeben wird. Gott stellt hier eine besondere Hilfe in Aussicht. Vielleicht ist es euch aufgefallen, in Vers 13 heißt es, Josua dämpfte den Amalek. Er besiegte Amalek für dieses Mal. Aber Gott spricht, ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen. Gott will ein Werk tun gegen Amalek. Wer ist Amalek? Das möchte ich uns in Erinnerung rufen. Unsere menschliche Natur, unser Fleisch. Gott will etwas tun, damit dieses, jetzt greife ich vorweg, ein Opfer wird. Und das gehört zu diesem Überwinderkampf dazu. Wir werden an diese Stelle kommen und das lehrt uns hier diese Kampfesszene. Lasst uns einmal aufschlagen. 5. Mose 25, diese angegebene Parallelstelle. Das ist wichtig für ein Bibelstudium, dass wir diese angegebenen Parallelstellen einfach mal nachschlagen und schauen, was verbirgt sich dahinter. Und jetzt lesen wir in 5. Mose 25, 17 bis 19. Gedenke, schreibe auf, gedenke. Gedenke, was dir die Amalekiter taten auf dem Weg, da ihr aus Ägypten zoget. Wie sie dich angriffen auf dem Wege und schlugen die Letzten deines Heeres, alle die Schwachen, die dir hinten nachzogen, da du müde und matt warst und fürchteten Gott nicht. Wenn nun der Herr, dein Gott, dich zur Ruhe bringt von allen deinen Feinden umher im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt, zum Erbe einzunehmen, so sollst du das Gedächtnis der Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Zu diesem Zeitpunkt wusste Mose schon, dass er Israel nicht nach Ägypten einführen wird, nicht nach Kanaan einführen wird. Deswegen hat Gott auch durch Mose sagen lassen, sage es Josua. Und jetzt erinnert Mose Josua noch einmal daran. Gedenke, was sie dir antaten, aber auch dieses schöne Wort, dass du sollst das Gedächtnis der Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das Fleisch, diese menschliche Natur, die soll in unserem Leben sterben. Und wisst ihr, wenn wir Überwinder sein wollen über die menschliche Natur, dann wird Gott uns an einen Punkt führen, wo genau das sich vollziehen wird. Das ist ein Hinweis auf die Heiligung. Was geschieht in der Heiligung? Die menschliche Natur wird Gott geopfert. Die Erbsünde, unsere Neigungen, die Wünsche, die das eigene Ich betreffen, unser Egoismus, unsere Selbstliebe, Narzissmus, das soll geopfert werden, weil das Angriffspunkte Satans sind. Und deswegen, ihr Lieben, lesen wir in Galater, die menschliche Natur ist gegen das Geistliche und das Geistliche gegen die menschliche Natur. Und solange wir diese menschliche Natur in uns tragen, werden wir auch diese Kämpfe haben. Und wir müssen diesen Kampf kämpfen. Und wenn wir uns bestimmen lassen von dem Geist Gottes, dann werden wir auch siegen. Aber, wisst ihr, es gibt einen Ort, es gibt Kanaan, es gibt die Heiligung. Wenn wir diese erreichen und unsere menschliche Natur erstorben ist, dann werden diese Kämpfe leichter errungen. Und das ist nachvollziehbar, wenn unsere menschliche Natur gestorben ist, dann ist sie ja in dem Sinne nicht mehr angreifbar. Sie ist ein Opfer geworden. Das heißt nicht, dass wir von Satan nicht mehr versucht werden können. Das heißt nicht, dass Satan an uns herantreten wird können und uns mit den alten Dingen wieder befassen sollen oder uns nicht mit den alten Dingen wieder beschäftigen wird können und uns Fallen stellen wird. Aber wir werden eine Kraft haben, wir haben Denksteine, wir haben Amalek besiegt, wodurch wir leichter überwinden werden können. Und ich wünsche, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir das erleben können. Wisst ihr, ein besonderer Trost ist ja der, dass es hier heißt, in 2. Mose 17, Vers 16, der Herr wird streiten wider Amalek. Wisst ihr, diesen Kampf, den kämpfen wir nicht allein. Der Herr wird streiten wider Amalek. Von Kind zu Kindeskind. Ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, dass er sagt, er wird austilgen? Wisst ihr, jede neue Generation, die kommt, jede neue Generation Kinder Gottes, die werden diesen Tod sterben müssen. Die werden diesen Kampf kämpfen müssen. Aber nicht alleine, sondern der Herr wird mit euch streiten. Und wir wissen ja, die Amalekiter, wem wurden sie zum Verhängnis? War es nicht Saul gewesen? War es nicht Saul? Gott gab ihm den Auftrag, er sollte die Amalekiter schlagen, sie austilgen, und er sollte nichts von ihren Gütern rauben und mitnehmen. Und die Amalekiter sind Saul zum Verhängnis geworden. Wir können die menschliche Natur besiegen, wenn wir im Geist Gottes wandeln. Und wisst ihr, wenn ich nicht in der Lage war, das so klar zum Ausdruck zu bringen, dann wünsche ich, dass ihr einfach diese Verse, diesen Abschnitt nehmt, ihn wiederlest und euch einfach von Gott zeigen lasst und von Gott leiten lasst, was Gott dadurch sagen möchte. Aber Gott will uns zu Überwindern machen. So lasst uns noch ganz kurz dabei stehen bleiben, was es in unserem Leben zu überwinden gilt. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Wir müssen unser Problem kennen, das wir zu überwinden haben, damit wir die Dinge auch wirklich beim Namen nennen können, damit wir diese Dinge vor Gott bringen. Weißt du, und wenn du Mutlosigkeiten erlebst, wenn du Zweifel erlebst oder irgendetwas, was dich in deinem Glaubensleben schwach werden will, dann prüfe dich und gehe dahin zurück. Was ist die Ursache dafür? Du musst dein Problem kennen, um dagegen angehen zu können. Wenn du weißt, dass dir immer die ein und selbe Sache zu einem Verhängnis wird, dann frage dich, was sind die Ursachen dafür? Du musst sie kennen. Und dann auch, wie du dagegen vorgehen kannst. Was gilt es zu überwinden? Der Kampf gegen Amalek hat es uns gezeigt. Es gilt die menschliche Natur zu überwinden. Es gilt das eigene Ich zu überwinden, an dem wir doch so sehr hängen, dass wir uns manchmal nicht eingestehen wollen, was uns auch schwerfällt einzugestehen. Ich möchte uns hier erinnern an die Stimme Satans, die unsere Bedürfnisse kennt, uns Gelegenheiten bietet, an dieser Stelle uns angreifen will. Selbstverliebtheit, eigene Ehre, das gilt es zu überwinden. Wisst ihr, alles, was wir tun zur Ehre Gottes, ich wünsche uns so sehr, dass Gott uns Gnade gibt, dass wir demütig bleiben als seine Kinder auch wenn er uns Siege erringen lässt, dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht glauben, jetzt haben wir es geschafft, dass wir demütig bleiben. Was gilt es zu überwinden? Das sind die Werke der menschlichen Natur. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu Galater 5, was wir da gelesen haben, wo es um diesen Kampf geht, menschliche Natur gegen den Geist. Und dann werden ja die Werke des Fleisches aufgezählt. Ich möchte die nur kurz lesen. Vers 19, Galater 5, Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Lasst uns das vielleicht in etwas anderen Worten wiedergeben. Wisst ihr, die Werke unserer menschlichen Natur sind sexuelle Unmoral in allen ihren Facetten. Ehebruch, Unzucht, Selbstbefriedigung, Hurerei. Werke der menschlichen Natur sind Schamlosigkeiten. Ich habe da so einen interessanten Ausspruch gehört, nur um uns kurz einen Einblick zu geben, was Menschen in unserer Zeit, in der Gesellschaft erkennen, noch nicht mal mit christlichem Hintergrund. Die sagen, die moderne Schamlosigkeit hat viele Gesichter. Geldgier und Egoismus in der Finanzwelt, Machterhalt in der Politik, Selbstdarstellung in den Medien, Sex und Kommerz im Alltag. Zugleich werden Menschen öffentlich lächerlich gemacht, belästigt, abgewertet, gedemütigt, benutzt, beschämt, erniedrigt und rücksichtslos behandelt. Die Schamgrenzen sind weitgehend abgeschafft, denn ohne Scham erscheint alles erlaubt. Unsere Kultur befindet sich in einer Abwärtsspirale der Schamlosigkeit. Ist es das, was wir heute sehen, was wir erkennen? Wisst ihr, das sind die Werke der fleischlichen Natur, der menschlichen Natur. Wenn wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, das erschlägt uns ja fast, das erdrückt uns ja fast. Aber das gilt es zu überwinden, dass wir uns nicht mitschuldig machen an diesen Dingen und mitschuldig machen an der Verbreitung dieser Dinge. Dass wir nicht selbst durch eigene Unzucht, durch eigene Unmoral mit dazu beitragen, dass diese Spirale immer weitergeht. Ausschweifung, Zügellosigkeit, Trunkenheit, Fressgier. Wisst ihr, dieser Gedanke kommt mir gerade. Wir sind heute ja dieser Auffassung und sagen ja, die Bibel spricht nicht davon, dass Alkohol Sünde ist. Wisst ihr, und ja, es ist so, die Bibel spricht nicht explizit davon, dass Alkohol Sünde ist. Aber wisst ihr, ich glaube, hierin liegt eine ganz große Gefahr. Wenn wir uns das jetzt als Tatsache annehmen und sagen, okay, die Bibel spricht nicht dagegen und für mich wäre es doch in Ordnung, für mich wäre das doch okay. Wisst ihr, ich glaube, dann laufen wir Gefahr, dem Satan eine Tür zu öffnen, die wir nicht mehr zukriegen. Und ich möchte euch wirklich warnen, dass wir mit diesen Dingen nicht spielen. Das ist heute diese Auffassung. Wir sollen niemanden verachten, wir sollen niemanden verurteilen, wenn er das tut. Wir sollen versuchen, ihm, sicherlich gibt es da eine gewisse Grenze. Ja, wenn wir jetzt sehen, dass Menschen sich im Koma saufen, ersaufen oder regelmäßig ihre Partys haben, sich dort betrinken, was auch immer, das können wir nicht gutheißen, das ist nicht gut. Und dagegen spricht die Bibel sehr wohl. Aber man ist ja heute dieser Auffassung, dass, naja, was ist gegen ein Gläschen einzuwenden? Und die Bibel wird uns da in diesem Sinne nicht stichhaltige Argumente liefern können, dass wir sagen können, das ist Sünde, das geht nicht. Aber wisst ihr, wer mit der Sünde spielt, was zur Sünde werden kann, wenn du dich dieser Sache öffnest, dann hat Satan einen Fuß in der Tür. Und er ist stärker als wir. Und ich möchte uns einfach dafür sensibilisieren, dass wir vorsichtig sind an dieser Stelle, dass wir nicht leichtsinnig werden, dass wir wachsam sind. Und wisst ihr, manchmal ist das schwer, dazu zu stehen. Die Leute fangen an zu fragen, warum tust du das? Aber wenn wir das aus einer inneren Überzeugung heraus tun und das auch so wiedergeben und uns von Gott weisen lassen, von Gott sagen lassen, wie wir diesen Menschen begegnen können, eine Hilfe zu sein, wisst ihr, das können schon Anknüpfungspunkte für uns sein, wie wir ihnen vielleicht mehr von unserem Glauben erzählen können. Lasst euch hier bitte von Gott leiten. Götzendienst, Werke der menschlichen Natur, okkulte Praktiken, wir sind gestern darauf eingegangen. Feindseligkeiten untereinander, miteinander, nicht vergeben können. Da hat uns vielleicht jemand verletzt und wir tragen das mit uns rum und das hält uns auf und wir können nicht und wir neiden vielleicht jemandem etwas. Wisst ihr, das sind Dinge, die wir überwinden müssen. Streit, Zerwürfnisse, Spaltungen, Eifersucht, Missgunst, Wutausbrüche, wenn wir ungehalten sind, wenn es manchmal so aus uns rausbricht. Wisst ihr, das ist nicht normal. Wir dürfen diese Dinge überwinden. Es gehören aber auch Dinge dazu wie Trägheit, Lustlosigkeit, fehlende Motivation. Wisst ihr, vielleicht haben wir manchmal diese Erwartung, dass wir immer auf einem solchen Hoch sein müssen, wie wir es nach der Bekehrung erleben. Dass wir so voller Freude sind. Und wisst ihr, Satan gaukelt uns vor, wenn dieses Gefühl abebbt. Moment mal, mit dir stimmt doch irgendwas nicht mehr. Bist du eigentlich noch bekehrt? Aber dann der nächste Schritt sind Entmutigungen. Mensch, da stimmt wirklich etwas nicht mehr. Man fängt an zu suchen, man findet keine Sünde, man findet kein Vergehen und trotzdem hat man diese Freude, dieses Gefühl der Freude nicht mehr. Und man wird mutlos. Aber wisst ihr, wir müssen das überwinden. Fange an zu beten, prüfe dich vor Gott und Gott wird dir zeigen, dass alles in Ordnung ist. Aber dass der Wandel mit ihm nicht ein Wandel dauernden und anhaltenden Glückes ist oder Glücksgefühlen ist. Wir sollen ja nicht in Abhängigkeit von unseren Gefühlen wandeln, sondern durch unseren Glauben. Und deswegen lasst uns das überwinden. Lasst uns dafür beten, wenn wir wissen, wir haben an dieser Stelle eine Schwäche. Lasst uns dafür beten, dass diese ganzen Dinge, die uns ablenken wollen, und wir haben heute Morgen ja auch in dem Vortrag von Eddie davon gehört, dass Gott uns die Dinge zeigt, die unsere Zeit rauben. Weißt du, du meinst vielleicht, ich habe das gestern in einem Gespräch mit einem jungen Mann gehört, du meinst vielleicht, wenn du auf Facebook bist, du tust da nichts Verkehrtes und du unterhältst dich vielleicht sogar über Gottes Wort und du gibst vielleicht auch etwas Gutes weiter. Aber weißt du, das kann zu einem Zeiträuber für dich werden. Und bitte doch Gott ganz aufrichtig, Herr, zeige du in meinem Leben, in meinem Alltag, was raubt meine Zeit? Das muss für dich nicht Facebook sein, das kann für dich irgendetwas anderes sein. Vielleicht etwas, mit dem du noch gar nicht rechnest. Aber bitte Gott, dass er dir das zeigt. Und weißt du, Gott wird das tun, denn er hat uns zu Überwindern berufen. Ist es nicht manchmal so, dass wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen, dass so viele andere Dinge unsere Zeit rauben? Und wisst ihr, stell dir einfach nur mal vor, du verbringst jeden Abend 2 Stunden damit, irgendwelche Spiele zu spielen. Und 2 Stunden sind doch gar nichts, oder? Wie schnell sind 2 Stunden rum? Aber rechne doch mal diese Zeit aus, die dabei verloren geht. Ich hörte von einem jungen Mann, einem jungen Christen, er hat irgendwann mal angefangen, entweder hatte er ein Tool auf seinem Rechner oder es war Bestandteil eines Programms, das kann ich nicht mehr genau sagen, das hat mitgezählt, wie lange er sich mit einem Spiel beschäftigt hat. Und als er irgendwann mal auf diesen Zähler schaute, ich glaube, er sprach von mehreren Tagen, die ihm dadurch verloren gegangen sind. Überdenke einfach mal dein Leben. Was sind diese Dinge, die zu Zeiträubern werden? Lasst uns Langeweile überwinden, Gleichgültigkeit. Wenn euch langweilig ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit euch anfangen sollt, bittet Gott um Aufgaben. Wisst ihr, Gott hat so viel für euch zu tun. Überwindet aber diese Langeweile. Und wenn ihr zusammenkommt, dann sucht Gelegenheiten, wirklich etwas zu tun, womit ihr Gott verherrlichen könnt. Es muss nicht immer sein, dass ihr etwas tut oder für andere tut, sondern einfach auch untereinander Gemeinschaft, echte Gemeinschaft. Denn aus diesen Dingen, Langeweile, Trägheit, Gleichgültigkeit, resultiert daraus nicht letztendlich geistlich gesehen ein Schwermut, schlechte Gefühle. Man denkt, naja, was ist das eigentlich? Warum habe ich überhaupt nichts mehr zu tun? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Eine Gebetsarmut kommt dadurch zum Tragen. Unglaube. Lasst uns diese Dinge überwinden. Was müssen wir noch überwinden? Ganz klar, die Sünde. Aber ich glaube, hier muss ich mich gar nicht so mit aufhalten. Das ist, Gott hat uns zu einem Siegesleben berufen. Und deswegen müssen wir die Sünde in unserem Leben überwinden. Wir hörten davon, dass unsere menschliche Natur das Einfallstor für die Versuchungen Satans ist. Dass die Versuchungen an uns herantreten, gerade auf diesen Gebieten, unseren Bedürfnissen. Wir haben das ja gehört. Und hier an dieser Stelle aufpassen und überwinden. Und sind wir geheiligt, ist unsere menschliche Natur geopfert, dann wird es uns einfacher sein, diese Versuchungen zu übertragen. Ein besonderer Segen der Heiligung. Was müssen wir überwinden? Vielleicht noch kurz zu dem Gedanken der Sünde. Es gibt ja unterschiedlichste Formen der Sünde. Das sind die Tatsünden in unserem Leben. Das sind geheime Sünden. Das sind Sünden in Gedanken. Und ich habe einen interessanten Ausspruch gefunden. Da heißt es, aus den Todsünden des Mittelalters sind moderne Tugenden geworden. Irgendwie hat mich das erschreckt. Er sprach über die Gesellschaft, in der wir leben. Es ging um Homosexualität und derart Dinge. Aus den Todsünden des Mittelalters sind moderne Tugenden geworden. Wisst ihr, Sünde muss aus unserem Leben verbannt werden. Sünde muss überwunden werden. Und wir können das tun. Was sollen wir noch überwinden? Die Welt. Jesus sagt, er hat die Welt überwunden. Und hier möchte ich euch einfach an die letzten Jugendbibeltage erinnern. Robert hat einen Vortrag gehalten, den Gott wirklich gebraucht hat und wodurch Gott geredet hat und gesegnet hat. Und wer nicht Zugang dazu hat, kann sich gerne an diejenigen wenden, die dabei waren. Tauscht diese Sachen ruhig aus. Und haltet euch dort vor Augen, was es heißt, diesem Zeitgeist, diesem Weltgeist zu überwinden. Dinge, die dort aufgeführt wurden. Musik, Film und Fernsehen, Computerspiele, Mode, Rebellion, Bedürfnisse nach Sicherheit. Meine eigene meine persönliche Sicherheit, steht sie über den Interessen Gottes? Das waren alles Fragen, die dort genannt wurden. Lasst uns das vor Augen halten. Und lasst uns immer wieder selbst prüfen, ob mein Leben ein Unterschied ist. Zeigt mein Leben diesen Unterschied, den die Bibel von mir fordert? Im Vergleich zu der Welt, im Vergleich zu diesen Dingen, die in dieser Welt herrschen, ist mein Leben ein Unterschied. Und der letzte Gedanke, wie werden wir den Sieg erringen? Wir sprachen darüber, dass wir Überwinder sein sollen, dass wir dazu berufen sind, wie wir Überwinder werden. Wir sprachen darüber, was es zu überwinden gilt. Und jetzt nur noch ein letzter Punkt. Worin liegt unser Sieg? Unser Sieg liegt im Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann halte dir einfach mal Hebräer 11 vor Augen, diese ganzen Glaubenshelden. Wisst ihr, fragt euch doch einmal, was haben sie eigentlich durch den Glauben überwunden? Und was will uns das sagen? Geh wirklich mal Glaubensheld für Glaubensheld durch und frage dich, was hat er überwunden? Und was heißt das heute für mich? Was kann ich auch überwinden? Und das heißt immer, durch den Glauben. Und das ist der Sieg, durch den auch wir überwinden werden. Gottes Wort zeigt uns, dass wir aus eigener Kraft nie Überwinder sein werden können, sondern dass wir Gottes Kraft brauchen. Und wenn wir Überwinder sein wollen, dann müssen wir von uns selbst und von unserer eigenen Kraft wegblicken und wir müssen auf Jesus blicken. Und so möchte ich uns dazu ermutigen, wenn diese Tage, diese Jugendbibeltage für uns jetzt vorbei sind und sie neigen sich unweigerlich dem Ende, so schade das ist, so schön diese Zeit war. Aber wisst ihr, das soll uns nicht mit Traurigkeit erfüllen. Lasst uns dankbar dafür sein, dass Gott uns hier eine Stätte des Segens bereitet hat. Dass Gott uns hier eine Möglichkeit gegeben hat, aufzutanken und dass Gott uns jetzt hinausschickt. Dass Gott uns jetzt hinausschickt, Überwinder zu sein. Dass Gott uns jetzt hinausschickt, Nachfolger zu sein. Dass Gott uns jetzt hinausschickt, das zu tun, was er von uns erwartet. Und gebe Gott, dass wir im nächsten Jahr einen Freund mitbringen. Einem, der uns nahesteht, einem, dem wir auch diese Gelegenheit bieten können. Lasst uns darum beten, lasst uns das im Glauben erfassen und lasst uns selbst unseren Beitrag dazu leisten, dass wir mit Gott in Ordnung sind, dass wir mit Gott in Ordnung bleiben, Überwinder sind und dass wir anderen dadurch eine Hilfe werden. Jesus hat überwunden, er ist der Überwinder und er sagt, oder Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Mancher mag wissen, das ist einer meiner Lieblingsverse, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und in dem Lied haben wir gesungen, trau deinem mächtigen Herrn. Das ist das, was ich und was wir euch mitgeben möchten. Gott segne jeden Einzelnen. Amen.